Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommst du einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lass dich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanow und ich spreche heute mit Maximilian Giebmann. Maximilian ist ein deutscher Rechtsanwalt, der in seiner ersten beruflichen Station bei der Kanzlei Freshfields Brockhaus Dellinger in Düsseldorf tätig war, bevor er dann in 2022 zu Deloitte Legal in die Service Line Corporate M&A wechselte. Sein inhaltlicher Schwerpunkt liegt in der Beratung von Unternehmen bei M&A-Transaktionen und auch zu allen Fragen des Gesellschaftsrechts. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Beratung von Aktiengesellschaften im Aktien- und Kapitalmarktrecht. Maximilian spricht Deutsch, Englisch und Chinesisch und ist Mitglied der Deutsch-Chinesischen Juristenvereinigung. Sein Studium hat er an der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf absolviert und an der Uni Hull in Großbritannien. Aktuell befindet er sich in China, um dort den Master of Laws an der Peking University School of Translational Law in Shenzhen zu absolvieren. Und ja, passend zu seinem Hintergrund und auch zu seinen aktuellen Tätigkeiten, wird Max mit mir heute über das Thema Legal Tech in China und in Europa sprechen. Max, herzlich willkommen bei China Impulse und schön, dass du heute da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Alexandra. Freut mich, hier heute in deinem Podcast sein zu dürfen.
Ja, ich freue mich schon auf deine Einblicke. Ich habe es gerade schon erwähnt, du machst jetzt aktuell ein Master of Laws, ein LLM in China. Und bist dafür seit einiger Zeit in Shenzhen im sogenannten Silicon Valley Chinas. Und dort haben wir uns im Dezember auch persönlich getroffen, während meiner China-Reise, wo das Thema Legal Tech natürlich, also die Digitalisierung im juristischen Bereich, sozusagen prädestiniert war für unser Gespräch. Deswegen wollte ich deine Einblicke unseren Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen auch nicht vorenthalten und ich musste dich gleich zu einem Podcast-Interview einladen, damit du heute auch noch mal ein bisschen mehr erzählen kannst zu dem Thema. Ja, magst du als Einstieg vielleicht kurz sagen, wieso du für den Master of Laws ausgerechnet nach China gegangen bist, wieso du China ausgewählt hast?
Ja, sehr gerne. Ich hatte, glaube ich, schon immer ein großes Interesse an China und hatte dann mal ein Auslandssemester an der University of Hull in England gemacht und hatte dort auch viele malaysische Chinesen dort getroffen, die mich dann auch so ein bisschen in die chinesische Kultur mit so eingeführt haben. Und dann habe ich sie auch einige Male in Malaysia, aber auch in Singapur besucht. Und dann habe ich irgendwann mal die Entscheidung getroffen, Chinesisch zu lernen, habe das erst an der Uni Düsseldorf gemacht, dann am Konfuzius-Institut in Düsseldorf. Mittlerweile habe ich zum Glück eine sehr gute Privatlehrerin gefunden, die mir da hilft, mein Chinesisch zu verbessern. Und dieses Interesse an China hat mich lange begleitet und ich wollte einfach mal eine längere Zeit nach China gehen. Und die beste Option dafür war eben ein Studium, da ich ohnehin schon lange vorhatte, einen Master of Laws zu machen. Und dann hatte ich mich eben an verschiedenen Universitäten in China beworben und habe mich dann letztendlich für die Peking University entschieden, genauer gesagt dann aber für den Campus in Shenzhen, weil der nochmal internationaler ausgerichtet ist als der in Peking. Hier können die chinesischen Studenten nämlich neben einem sogenannten Magister Juris, einem chinesischen Jurastudium, dann auch noch einen amerikanischen JD studieren. Und die JD-Kurse, die als Elective-Kurse für die LLM-Studenten dienen, kann man dann zusammen mit den chinesischen Studenten wahrnehmen und das ermöglicht einem einfach einen sehr guten Austausch dann auch mit den chinesischen Studenten. Und die Peking University ist natürlich halt eine der besten Universitäten Chinas, je nach Ranking sogar die Nummer 1 und ist natürlich auch so ein bisschen Türöffner in China, weshalb ich mich dann auch nochmal dafür entschieden habe, ausgerechnet dort hinzugehen. Aber auch die technologische Entwicklung Chinas und damit verbunden auch die rechtliche Entwicklungen in China empfand ich als besonders spannend, auch aus deutscher Sicht, gerade auch vor dem Hintergrund, weil China größtenteils das deutsche Recht übernommen hat. Wenn man sich mal im allgemeinen Zivilrecht etwa das Zivilgesetzbuch anschaut, dann sieht man, das ist schon fast 1:1 eine Kopie des bürgerlichen Gesetzbuchs. Und da fand ich eben auch aus juristischer Sicht es sehr spannend, mal für eine längere Zeit nach China zu gehen.
Ja, und wie du schon gesagt hast, mit Shenzhen bist du da ja am Puls der Zeit, was die Digitalisierung, die Technologieentwicklung in China angeht. Und deswegen fand ich es auch besonders spannend, mit dir über dieses Thema Legal Tech zu sprechen, weil du da ja natürlich auch viele Kurse, viele Vorlesungen hast an der Uni. Was würdest du denn sagen, was waren bisher deine Haupterkenntnisse zu diesem Thema Legal Tech in China, die du gewinnen konntest an der Uni?
Ja, ich glaube, wir müssen einmal unterscheiden, Legal Tech-Anwendung für Rechtsanwälte und Legal Tech-Anwendung für die Justiz, insbesondere Gerichte. Bei Rechtsanwälten würde ich sagen, sind die Legal Tech-Anwendungen ganz ähnlich wie in Europa. Da gibt es etwa Document Review Tools, die einem dabei unterstützen, viele Dokumente zu durchsichten, etwa im Rahmen einer Due Diligence für eine M&A-Transaktion, wo man dann, wenn man ein Unternehmen erwirbt, dann sich die Unterlagen des Unternehmens anschaut, um danach eben entsprechende rechtliche Empfehlungen an den Mandanten zu geben. Und diese Tools ermöglichen einen dann etwa nach bestimmten Stichworten die Dokumente zu durchsuchen. Anderes Tool ist etwa ein Template-Erstellungstool, mit der man ganz schnell Vertragsdokumente erstellen kann. Oder wovon ich auch in China gehört habe, ist eine Übersetzungssoftware, die da heißt Mita, die speziell für den juristischen Bereich entwickelt worden ist, damit man sehr genau insbesondere chinesische Texte ins Englische übersetzen kann. Und das wurde mal von einem ehemaligen Fangda Partners Rechtsanwalt entwickelt. Fangda Partners ist somit einer der größeren Kanzleien in China. Also da würde ich sagen, so Legal Tech Anwendung in China, die sind da schon sehr ähnlich, wie wir sie auch schon in Europa haben. Aber wo es sich da doch stark unterscheidet, ist Legal Tech-Anwendung, insbesondere im Zusammenhang mit der chinesischen Justiz. Also hier gibt es wirklich nochmal sehr viel mehr Anwendungsfälle und auch Pilotprojekte, die sehr fortgeschritten sind.
Und du warst in dem Zusammenhang auch beim obersten Volksgericht Chinas in Shenzhen zu Besuch vor kurzem. Ich hatte gesehen, dass du auf LinkedIn darüber geschrieben hast, dass du es faszinierend fandest, zu sehen, wie digitalisiert eben die chinesische Justiz ist in Bezug auf Online-Gerichte, KI-Protokollierung, Online-Einreichungen und so weiter. Kannst du da ein bisschen mehr erzählen, was du beobachten konntest und was dich so fasziniert hat?
Ja, also erstmal vielleicht zur Erklärung, wenn man hört jetzt, oh, oberster Volksgerichtshof in Shenzhen, wie ist das möglich? Eigentlich sitzt er ja in Peking. Aber das oberste Volksgerichtshof hat quasi zur Entlastung der eigenen Arbeit, aber auch um vor Ort Präsenz zu haben, 6 weitere Bezirksgerichte an 6 verschiedenen Standorten in China, namentlich Shenzhen, Shenyang, Nanjing, Zhengzhou, Chongqing und Xi'an eingerichtet. Und vor diesen Bezirksgerichten können dann eben auch Verwaltungs- und Zivil- und Handelssachen verhandelt werden. Und die Urteile, die dort gefällt werden, haben dieselbe Wirkung, wie wenn sie auch von dem obersten Volksgerichtshof erstellt worden sind. Und was ich dort gesehen habe, ist, dass wirklich die technische Ausstattung der Gerichtssäle extrem gut ist. Also dort gibt es überall Kameras, die etwa Online-Verhandlungen ermöglichen. Oder auch an allen Sitzorten, sei es bei den Richtern oder den Anwälten, gibt es Flatscreens, über die Dokumente eingesehen werden können. Und was ich dann nochmal besonders spannend fand, dass es eine KI-Spracherkennungssoftware eingesetzt wird, die dann live das Verfahren protokollieren kann. Also es ist eine Spracherkennungssoftware, die dann alles mit aufnimmt und dann gibt es nur noch einen Gerichtsschreiber, der eventuell dann für Korrekturen nochmal eingreifen kann. Aber ansonsten kann dann eigentlich die Software alles mit live aufnehmen, sodass man dann gar nicht mehr irgendwie einen Gerichtsschreiber braucht, der irgendwie live alles mitschreibt.
Und wie ist es mit, weil ich weiß, du hattest auch mal von den Online-Gerichten erzählt. Und da habe ich mich gefragt, wie das dann genau funktioniert. Also vom ersten Schritt bis zum Ende des Gerichtsverfahrens, wie laufen denn so digitale Klagen ab? Ja. Und vielleicht dann angehängt noch die Frage, wenn du das so ein bisschen erläutert hast, wie das überhaupt abläuft, wie das ist auch im Vergleich zu Deutschland oder zu Europa, ob es hier dann auch so was Ähnliches gibt oder was es da für Unterschiede gibt, wenn es hier schon was gibt.
Ja, also was wir ein bisschen unterscheiden müssen, ist einmal sogenannte smarte Gerichte und einmal Online-Gerichte. Smarte Gerichte sind dann, wie das Beispiel jetzt aus Shenzhen, wo auch Gerichtsverhandlungen online durchgeführt werden können, wo also der Richter sich vor die Kamera setzt und die Parteien jeweils an ihren eigenen Standorten dann über Videokamera dann online Handlungen durchführen können. Da das hat man vor allem auch natürlich gerne während der Corona-Pandemie gerne genutzt, um halt eben die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Und man bekommt dann per WeChat einen Einwahlcode dann zugeschickt und kann darüber dann an dem digitalen Gerichtsverfahren dann teilnehmen. Und für die Richter erfolgt die Arbeit am Urteil dann auch digital, und das Urteil wird dann auch in digitaler Form den Parteien zugestellt, sodass man hier wirklich auf Papier verzichtet und nur noch wirklich auf Anfrage einer Partei überhaupt noch ein Urteil in Papierform bekommt. Und auch die Video- und Audioaufzeichnungen werden dann Teil der Gerichtsakte. Und die Online-Verhandlungen können dann immer auf Antrag der jeweiligen Partei durchgeführt werden, sodass das Gericht eigentlich da weniger Ermessensentscheidung hat. Wenn wir uns dann mal reine Online-Gerichte anschauen, gibt es dann auch noch, gibt es beispielsweise in Hangzhou, aber auch in Peking und in Guangzhou. Die verfügen im Prinzip über gar keinen physischen Gerichtssaal mehr, sondern die Verhandlungen finden wirklich nur rein online statt. Und die Gerichte hören dann Fälle im Zusammenhang mit Online-Transaktionen, etwa mit Online-Einkäufen oder Deliktsfälle im Zusammenhang mit Online-Persönlichkeitsverletzungen und dergleichen. Also das ist nochmal der Unterschied vielleicht zwischen Smart Courts und Online Courts. Und wenn wir uns jetzt mal digitale Klagen anschauen, wie für sehr viele Bereiche in China gibt es für fast alles ja eine WeChat Mini-App, und so gibt es auch tatsächlich für die Gerichtsbarkeit eine WeChat Mini-Court-App, über die man dann tatsächlich auch digitale Klagen einreichen kann. In China ist es so, dass man auch ein Recht auf Selbstvertretung hat. Man braucht also keinen Anwalt, um vor Gericht aufzutreten. Und deshalb hat man dann auch versucht, für die chinesischen Bürger dann auch die Einreichung einer Klage so einfach wie möglich zu machen. Und deswegen gibt es auch diese Mini-Court-Apps, wo man dann über die App dann auch Schriftsätze dann einreichen kann. Da gibt es dann Templates, die einem dann helfen, dass man da auch in der richtigen Form dann eine Klage erstellen kann. Und das führt natürlich auch zu einer Effizienzsteigerung, auch bei den Gerichten, weil man dann bei derartigen digitalen Klagen eine bessere Struktur hat, als wenn jetzt etwa per Papier dann eine Klage eingereicht wird. Und was wir auch dann nochmal beim Obersten Volksgerichtshof in Shenzhen gesehen habe, was auch so stellvertretend für alle Gerichte in China ist. Es gibt sogenannte Litigation Service Center. Das sind dann Bereiche innerhalb des Gerichts, wo dann auch Privatpersonen hingehen können, um sich dann vom Gericht helfen zu lassen, Klagen zu erstellen. Und was ich dann super fand, da gab es dann auch überall Fernseher, die dann auch die Mini-Court-App dann erklärt haben, haben sie ganz süß gemacht mit so kleinen Figuren in Cartoon-Form, haben sie dann versucht, dann so die digitalen Klagen dann zu erklären, wie das alles abläuft. Aber es gibt eben auch Personen vor Ort, die einem da weiterhelfen können. Und ja, so ist dann letztendlich die komplette Gerichtsakte und auch das Urteil digital und kann dann auch über die App dann abgerufen werden. Wenn wir uns das Ganze mal in Europa, insbesondere in Deutschland, jetzt mal anschauen, auch hier gibt es schon Gerichtsverfahren, die man online durchführen kann, auf Antrag der Parteien, insbesondere im Zivilrecht. Da habe ich auch schon bei meiner ersten Tätigkeit bei Freshfields habe ich auch schon die Gelegenheit bekommen, an Online-Gerichtsverfahren teilzunehmen, was genauso wie ähnlich wie in China läuft. Man bekommt dann vom Gericht dann einen Einwahllink per E-Mail zugeschickt, kann sich dann bei Zoom oder Skype for Business oder ähnlichem dann einwählen und dann darüber dann per Video- und Tonaufnahme dann an der Gerichtsverhandlung teilnehmen. Ansonsten, was es dann noch in Deutschland gibt, ist das sogenannte besondere elektronische Anwaltspostfach. Das ist so eine Art, sagen wir mal, so eine Art E-Mail-Postfach für Rechtsanwälte, mit denen die Anwälte dann mit dem Gericht kommunizieren können und dann auch ihre Schriftsätze in PDF-Form dann mit dem Gericht austauschen können und auch das Urteil kann darüber den Rechtsanwälten zugestellt werden. Der Unterschied zu China ist jetzt hier, dass dann die Parteien selbst, also die Mandanten, haben halt keinen Zugang dazu, haben halt so kein derartiges Postfach. Und in China hingegen können die Parteien halt über ihre App Einsicht in die digitale Gerichtsakte und auch in das digitale Urteil nehmen. Und in Deutschland muss halt immer der Rechtsanwalt dann nochmal das Urteil dann und auch die weiteren Schriftsätze an den Mandanten weiterleiten. Allerdings gibt es auch hier und da schon Reformvorschläge, wie man die Gerichtsverfahren digitalisieren kann. Es hat letztes Jahr Justizminister Buschmann einen Gesetzentwurf eingeführt, wonach man beispielsweise im Strafverfahren Video- und Audioaufnahmen ermöglichen möchte, was dann den Parteien nach der Verhandlung auch zur Verfügung gestellt wird. Und das ermöglicht halt den Verfahrensparteien auch, dass sie dann mehr Zeit darauf verwenden können, sich auf das eigentliche Verfahren zu konzentrieren und sich dann nicht mehr irgendwie handschriftlich Notizen machen müssen. Und auch im Zivil- und in der Verwaltungsgerichtsbarkeit möchte man hier die Möglichkeit der Videoverhandlung erhöhen, sodass die Parteien es dann auch einfordern können vom Gericht, dass die Verhandlung online stattfindet. Allerdings hat das Gericht ja noch immer die Möglichkeit, das mit einer ausführlichen Erklärung dann abzulehnen. Das schränkt jetzt natürlich so ein bisschen dann aber auch das Gericht in seinem Ermessen ein, wie es bisher war, wo es zu 100% selbst entscheiden konnte, ob als eine Online-Verhandlung durchgeführt wird oder nicht. Man muss dazu aber sagen, dieser Gesetzentwurf wurde jetzt im Bundesrat gestoppt und befindet sich im Vermittlungsausschuss. Also da muss man jetzt nochmal abwarten und schauen, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird und ja, ob dann eine weitere Digitalisierung der deutschen Justiz möglich sein wird.
Aber spannend, dass es überhaupt diese Beispiele gibt in Deutschland, das wusste ich auch nicht tatsächlich. Und vor allem, dass die ja manchmal auf so Plattformen wie Zoom und Microsoft Teams stattfinden, wo man hier ja auch so viel mit dem Thema Datenschutz und Plattformen und Digitalisierung und so weiter immer in der Diskussion ist.
Absolut. Also gerade in der Corona-Pandemie wurde das auch in Deutschland sehr gerne genutzt, dann per Videoverhandlung die Gerichtsverhandlung durchzuführen. Aber das war dann auch alles sehr experimentell. Also ich glaube, ich hatte irgendwie 10 verschiedene Videokonferenz-Tools dann hinter auf meinem Desktop gehabt, weil jedes Gericht gefühlt ein anderes Tool genutzt hat. Aber ich glaube, da gibt es jetzt auch so ein bisschen das Bedürfnis dazu, das zu vereinheitlichen und eventuell auch ja, eigene Videoplattformen zu entwickeln.
Ja, und in China finde ich es auf jeden Fall interessant. Das kannte ich zum Beispiel auch nicht, dass es dieses Mini-Court-Mini-Programm gibt bei WeChat. Ich wusste zwar schon, und das bringe ich auch immer ganz gerne als Beispiel beim Thema WeChat, die Super-App in China, dass man ja dadurch, dass Behörden auch durch Mini-Programme an WeChat angeschlossen sind, dass Leute, keine Ahnung, beispielsweise ihre Scheidung über WeChat einreichen können, eben über diese Mini-Programme. Aber ich wusste nicht, dass es so ein zentrales Mini-Court-Mini-Programm gibt.
Ja, das ist wieder typisch China. Es gibt für fast alles irgendwie eine WeChat-Mini-App. Das ist auch, wenn ich irgendwie im Alltag in China irgendwie zu irgendeinem Shop gehe und da was kaufen möchte, ich gucke immer eigentlich direkt zuerst, gibt es da nicht eigentlich schon eine Mini-App dafür? Und das ermöglicht einem einfach so viel Lebenszeit zu sparen, dass man sich da nicht irgendwo anstellen muss oder so, sondern alles schon aus der Entfernung per App sich dann da einwählen kann und alles bezahlen kann und dann sich eigentlich nur noch seine Sachen mitnimmt. Und ja, spart auf alle Fälle sehr viel Zeit.
Auf jeden Fall, das habe ich auch bei meiner letzten China-Reise mal wieder gemerkt, wie einfach ist es, so digital unterwegs zu sein und eben wie convenient, wie es ja so schön heißt für China, wie bequem es dann immer ist, alles über, vor allem über WeChat, über die WeChat-Mini-Programme oder eben in Ausnahmefällen über andere Apps zu erledigen.
Ja, absolut.
Und wenn wir über dieses Thema Legal Tech sprechen und gerade wenn es darum geht, dass ja auch vor allem in China, aber auch allgemein so viel aufgenommen wird, so viel gefilmt wird, so viele Kameras in meinem Gerichtssaal sind, jetzt auch so viel KI eingesetzt wird, wie du vorhin erwähnt hast, für die Protokollierung zum Beispiel. Wie wird denn dieses Thema reguliert und was gibt es denn da so für, vielleicht auch im Bereich Datenschutz, aber auch allgemein eben mit dem Zusammenhang auch KI?
Ja, vielleicht können wir das so ein bisschen abgrenzen von der EU, wo es ja jetzt diesen EU AI Act gibt. Der versucht ja sehr horizontal alles zu regulieren und alle Anwendungen von künstlicher Intelligenz abzudecken. China hingegen versucht, einen vertikalen Regulierungsansatz zu nutzen. Sprich, sie versuchen, jede Art von KI und jeden Anwendungsfall und jeden Sektor, wo künstliche Intelligenz eingesetzt wird, für sich alleine zu regulieren und sind dadurch nochmal um einiges flexibler in der Regulierung und vielleicht auch genauer als jetzt der EU AI Act, der versucht, einfach alles zu umfassen. Also von daher gibt es in China wirklich eine ganze Reihe an Gesetzen, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Ende 2022 wurde etwa ein Gesetz erlassen über die Regulierung von internetbasierten Deepfakes. Deepfakes, das sind ja realistisch wirkende Medieninhalte, wie etwa Videos, die beispielsweise mit Hilfe von KI abgeändert werden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so im Internet ein Video von Taylor Swift, die im perfekten Chinesisch spricht und da ein Interview führt.
Ja, das habe ich mal gesehen.
Ja, genau. Und das ist einfach so ein typischer Anwendungsfall von einem Deepfake, wo man dann einfach jetzt versucht hat, dann die Stimme von Taylor Swift zu nutzen, dass sie dann auf Chinesisch spricht. Und gleichzeitig hat man dann noch die Lippen so synchronisiert und angepasst, dass es dann wirklich aussieht, als ob sie jetzt wirklich im akzentfreien Chinesisch dort ein Interview beantwortet. Und natürlich gehen aber von solchen Deepfakes auch Gefahren aus, dass man jetzt auch einer politischen Person irgendwas in den Mund legen könnte, was sie so niemals gesagt hat. Und diese Gefahr hat man dann erkannt und hat deswegen auch versucht, dann diese Deepfakes dann zu regulieren, sodass man jetzt keine Deepfakes erstellen kann, die in irgendeiner Art und Weise die wirtschaftliche oder die soziale Ordnung stören würden. Man darf eben auch keine Fake News dadurch erzeugen. Das heißt, so dieser Fall von Taylor Swift, das dürfte man weiterhin noch, aber man dürfte das jetzt nicht nutzen, um dann irgendwelche falschen Nachrichten zu erzeugen. Also das ist jetzt so ein Beispiel, wo man einfach mal eine Gefahr von künstlicher Intelligenz erkannt hat und darauf zugeschnitten ein Gesetz dann erlassen hat. Ansonsten 2023, das war ja quasi so das Jahr von ChatGPT. Jeder spricht drüber, jeder nutzt es. Selbst in China sehe ich, dass auch viele gerne ChatGPT nutzen, obwohl es ja auch Alternativen dazu gibt. Von Baidu beispielsweise gibt es ja Ernie, ähnliche Anwendungsfälle hat wie ChatGPT. Also es gab deswegen auch seitens der chinesischen Regierung einen Bedarf danach, generative künstliche Intelligenz zu regulieren. Und deswegen hat man dort ein Gesetzgebungsverfahren angestoßen, um die Forschung, Entwicklung, Nutzung von Produkten mit generativer künstlicher Intelligenz zu regulieren. Und der Gesetzesentwurf sah dann auch vor, dass etwa die Trainingsdatensätze, mit der diese generative KI trainiert wird, möglichst genau ist, objektiv und einen hohen Wahrheitsgehalt hat. Und der Entwurf schrieb auch vor, dass generative KI nicht genutzt werden darf, etwa um diskriminierende Inhalte zu erstellen, aber eben auch möglichst wahr und genau sein muss, was natürlich irgendwo ein bisschen problematisch ist, weil ja auch LLMs dazu neigen, ungenau oder unbegründete Behauptungen in ihren Ergebnissen aufzunehmen. Und das ist, glaube ich, fast so zusammen, anders als in der EU, die eben so einen horizontalen Regulierungsansatz haben, versucht man in China eben einzeln die Fälle zu regulieren und haben dann einen vertikalen Regulierungsansatz.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns alle noch sehr, sehr lange beschäftigen wird, dieses Thema Regulierung. Und wie du auch sagst, diese technologischen Entwicklungen, die zwar auch Vorteile haben, aber auch Nachteile, wie beispielsweise die Deepfakes, wo man dann ja auch vielleicht beim Thema Online-Gerichten und so weiter schauen muss, inwieweit sich solche Technologien auch da einschleichen, die eben nicht so genutzt werden, wie sie genutzt werden sollten.
Ja.
Und was würdest du sagen, woran liegt es, dass Legal Tech, also in Form von diesen Beispielen, die du heute auch genannt hast, in China in einigen Bereichen eben fortgeschrittener ist als in Deutschland oder in Europa?
Ja, ich glaube, da gibt es einfach eine große Motivation seitens der chinesischen Regierung, immer große Reformen anzustoßen. Diese berüchtigten 5-Jahrespläne, die gibt es eben auch im Bereich Legal Tech, insbesondere für die Justiz. Dort gibt es mittlerweile schon 5 große Reformpläne, die darauf abzielen, Gerichte effizienter zu machen, damit auch die Anzahl der Richter zu reduzieren, aber letztendlich eben den Richtern mehr Freiheit einzuräumen, dass sie ihre wesentlichen Aufgaben erfüllen können, nämlich zu urteilen, sich weniger mit technokratischen Angelegenheiten auseinandersetzen zu können. Also ich denke mal, es ist vor allem eben diese großen Reformpläne, die es jetzt so in Deutschland eher weniger gibt.
Ja, und wahrscheinlich auch so allgemein, das ist auch so ein bisschen, finde ich, bei allen technologischen Themen die Standardantwort, dass die Leute auch viel offener sind für diese
Absolut.
Technologischen Entwicklungen und dass sie da auch nicht direkt davor scheuen, was zu nutzen und auszuprobieren, sondern das erstmal austesten. Vielleicht funktioniert es auch nicht, vielleicht entspricht es auch nicht ihren Erwartungen oder dem, was sie brauchen, aber es wird auf jeden Fall erstmal getestet, bevor es reguliert oder verboten oder wie auch immer wird.
Genau.
Und was meinst du, eigentlich gibt es ja schon einige Themen, die du heute genannt hast, die es ja in Deutschland, im deutschsprachigen Raum noch nicht gibt, in diesem Legal-Tech-Bereich. Was meinst du, gibt es da irgendwelche Trends aus China, die in den nächsten Jahren auch hierher kommen werden? Etwas, was man dort im Legal-Tech-Bereich schon beobachten kann, wo du meinst, das wird in den nächsten paar Jahren auch hier zum Einsatz kommen?
Ja, also diese Technologien, vor allem im Bereich der Justiz und der Online-Gerichtsverhandlung, ich denke, da werden wir schon sehen, dass dort immer mehr Möglichkeiten geben wird, dort Software einzusetzen, wie wir sie schon in China sehen, wie beispielsweise KI-Protokollierung. Da sehe ich schon Potenzial, dass es auch in Deutschland bald genutzt werden könnte. Aber das ist jetzt auch ein Blick in die Glaskugel. Deutschland leider braucht immer bei solchen Reformen ein bisschen länger. Ich kann es nur sehr für gerade für die Effizienzsteigerung der Justiz hoffen, dass sie einiges auch aus China beispielsweise lernen können und dann auch versuchen, mehr technische Lösungen einzusetzen, um die Effizienz von Gerichten zu steigern.
Ja, und du hast gerade das Thema Lernen angesprochen. Was meinst du von dem, was du jetzt so in deinen letzten Monaten in China, in Shenzhen beobachtet hast, im Legal-Tech-Bereich? Was könnten wir auch hier in Deutschland, in Europa von dem Thema in China und vielleicht auch von der KI-Regulierung lernen und vielleicht, was können wir eventuell auch nicht lernen, weil natürlich gibt es auch viele Ansätze, die jetzt entweder in unseren Werten hier nicht entsprechen oder wo wir sagen, das brauchen wir einfach gar nicht. Was ist so deine Meinung dazu? Was können wir lernen, was können wir vielleicht, sollten wir nicht lernen?
Ja, also zum Thema Legal Tech, du hast es im Prinzip gerade schon angesprochen gehabt. In China ist man generell sehr viel technikaffiner und sehr viel offener gegenüber neuen Technikanwendungen. Ich denke, das können wir hier auf alle Fälle lernen. Aber auch die Lösungsansätze, die es in China gibt, durch Kooperationen Probleme zu lösen. Ich denke da insbesondere an Kooperationen zwischen der Justiz, Privatunternehmen, Universitäten. Um da ein Beispiel mal zu nennen, in Sichuan haben sich beispielsweise mal 2017 die obersten Gerichte in der Provinz Sichuan, aber auch Richter verschiedener Gerichtsebenen, Rechtsprofessoren der Universität Sichuan und Programmierer einer chinesischen IT-Firma mal zusammengesetzt, um mal eine Softwarelösung für die Polizei und die Justiz zu entwickeln, um ja Verkehrsunfälle besser erfassen zu können und darüber entscheiden zu können, und haben dann eine Lösung gefunden, die dann Informationen von der Verkehrspolizei, wie etwa Protokolle, aber auch andere Aufzeichnungen, etwa über das Wetter, den Verkehr, Straßenampel und Verkehrszeichen, aber auch Fahrerdaten und historische Unfalldaten und andere relevanten Daten dann extrahieren kann, und anschließend wird diese Information verknüpft mit relevanten einschlägigen Gesetzen, und dann werden dadurch Modelle erstellt, und durch Deep Learning Algorithmen, die eingesetzt werden, versucht man Muster in Zehntausenden von verkehrspolizeilichen Entscheidungen und Gerichtsurteilen zu analysieren und dann auch Parallelen zu dem gegenständlichen Verfahren zu finden, über das man gerade zu entscheiden hat, und anschließend schlägt dieses Tool eine Lösung vor, wie man über diesen Verkehrsunfall entscheiden kann. Und das finde ich ist mal ein sehr schönes Beispiel, wovon man lernen kann, dass wir vielleicht auch mehr Kooperation mal brauchen zwischen Justiz, aber auch Privatunternehmen, Universitäten und IT-Unternehmen, wo man einfach mal sagt, okay, wir haben jetzt hier beispielsweise Verkehrsunfälle, die sich immer wieder wiederholen. Es ist ein ähnlicher Sachverhalt. Es kommen die ähnlichen Gesetze zur Anwendung. Wie können wir da eine Lösung entwickeln, dass die Gerichte und die Polizei sich nicht immer wieder mit derselben Materie und denselben Fragen auseinandersetzen müssen, sondern wie können wir da die Effizienz steigern durch eine Softwarelösung? Und ja, ich finde, diese Kooperation wäre einfach mal etwas, wovon wir wirklich auch in Deutschland lernen könnten. Zum Thema KI-Regulierung würde ich sagen, jetzt in der EU versuchen wir mit einem Gesetzespaket einfach alles zu erfassen zum Thema KI-Regulierung, was es aber auch sehr unflexibel macht und weniger zugeschnitten ist auf den konkreten Einzelfall und die konkrete Einzelanwendung von künstlicher Intelligenz, wohingegen ich persönlich finde, dass der vertikale Regulierungsansatz in China dem Gesetzgeber einfach viel mehr Flexibilität einräumt. Ein großer Nachteil dabei ist natürlich, dass die KI-Regulierung in China zu sehr vielen Gesetzen führt, wo man auch mal schnell einen Überblick verlieren kann, welches Gesetz jetzt auf den eigenen Sachverhalt Anwendung findet. Von daher ist man natürlich da immer sehr gut beraten, sich einen Rechtsanwalt zu nehmen, um auch Rechtsrisiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in China zu vermeiden.
Und glaubst du, es gibt da auch etwas, was vielleicht zu weit geht in diesem Legal-Tech-Bereich, wo du sagen würdest, das sollten wir uns vielleicht lieber nicht abschauen?
Also ein Stück weit wird auch Legal Tech vor allem in der Justiz auch genutzt, nicht nur um die Effizienz der Richter zu steigern, sondern auch so ein bisschen, ja, die Richter auch vielleicht so ein bisschen zu kontrollieren, um zu schauen, wie viele Fälle bearbeiten sie, wie schnell bearbeiten sie die Fälle. Und das greift so ein bisschen vielleicht in die richterliche Unabhängigkeit vielleicht auch ein, dass man Richter dadurch auch so ein bisschen unter Druck setzt und ja versucht, sie da mit Zwang effizienter zu machen und schneller zur Entscheidung zu drängen. Wo ich dann vielleicht auch sage, da müssen wir halt aufpassen, dass wir den Richtern immer noch genügend Freiraum einräumen können, unabhängig zu sein und ja, unabhängig von Fremdeinflüssen ihre Entscheidung treffen zu können.
Ja, aber das zeigt auch mal wieder, wie wichtig es ist, einfach hinzuschauen, gerade ja in diesem Digitalisierungsbereich, der sich ja ausweitet in alle Branchen in China und wo sehr viel ausprobiert wird, wo sehr viel sehr schnell implementiert wird. Einfach mal hinzuschauen und was da passiert und zu sehen, was da passiert, um auch entscheiden zu können, was würde auch für uns hier in Europa passen, was vielleicht nicht. Aber man hat zumindest schon mal einige Use Cases, wo man sich Best Practices rausholen kann, wo man aber auch natürlich Aspekte finden kann, wo man sagt, okay, das läuft nicht so gut, das wollen wir lieber nicht.
Ja, ganz richtig.
Ja, das waren auf jeden Fall sehr interessante Einblicke von dir heute. Wo können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich denn online finden, wenn sie sich mehr mit dir austauschen möchten zu diesem Thema?
Ja, also sehr gerne auf LinkedIn, da einfach nach Maximilian Giebmann suchen oder auch gerne über die Website meiner Kanzlei, Deloitte Legal. Dort kann man auch im Suchfeld einfach nach meinem Namen suchen und findet dort auch gerne meine weiteren Kontaktdaten.
Sehr gut, das verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes da. Kann man dich dann direkt über die Links finden. Und zum Schluss noch zwei Fragen, die ich jedem meiner Interviewpartner stelle. Hast du zum einen eine Empfehlung, welche Internetressource oder welches Buch sich unsere Zuhörer zu hören anschauen könnten, sollten, um China besser zu verstehen?
Ja, also ich denke mal, eine sehr schöne Einstiegslektüre ist Die Chinesen, Psychogramm einer Weltmacht von Stefan Baron. Also wenn man jetzt nach einer Einstiegslektüre sucht, um sich überhaupt mal mit China zu beschäftigen, dann ist das sicherlich ein sehr hilfreiches Buch, weil es sich wirklich einmal ganz breit mit verschiedensten Themen wie Politik, Wirtschaft, soziale Struktur etc. beschäftigt. Und das wird auch gerne Expats empfohlen, die irgendwie zum ersten Mal nach China kommen und sich mal so eine Einstiegslektüre anschauen möchten, um sich mal ein bisschen näher mit China zu beschäftigen. Und eine Internetressource, die ich nur empfehlen kann, ist SupremePeoplesCourtMonitor.com. Das ist ein Blog, der von Susan Finder, einer amerikanischen Wissenschaftlerin an der Peking University School of Transnational Law, geführt wird, Die beobachtet so ein bisschen die Aktivitäten und die Rechtsprechung und Entwicklung des obersten Volksgerichtshofs in China. Und der Blog, der wird auch offiziell von der chinesischen Regierung anerkannt und nicht zensiert. Also Professor Finder, die hat wirklich auch ein exzellentes Netzwerk zur chinesischen Justiz und hat da immer wirklich ja, sehr gute Informationen, die sie da auf ihrem Blog teilt. Also das ist sicherlich auch nochmal eine interessante Ressource, wer sich dann mit der chinesischen Justiz näher beschäftigen möchte.
Ah, sehr gute Empfehlung. Die Chinesen empfehle ich auch immer so sehr, sehr gerne als Grundlage. Und den Blog kannte ich tatsächlich selber noch nicht, deswegen den muss ich mir unbedingt auch gleich anschauen. Und ja, als letzte Frage noch, wenn du eine kurze Auflistung machen müsstest, so aus deiner Erfahrung jetzt in den letzten Monaten in China, was sind für dich die aktuellen Top-3-Themen oder Top-3-Trends in der chinesischen Tech-Welt, auch unabhängig vielleicht vom Legal Tech?
Ja, eins haben wir vorhin schon angesprochen, dass es eigentlich mittlerweile eine WeChat-Mini-App für wirklich jede Anwendung gibt und das ist auch so meine Empfehlung für jeden, der nach China reist. Wenn man in irgendeinen Shop geht oder ja, ein Restaurant etc., einfach mal bei WeChat schauen, ob es nicht das schon für eine Mini-App gibt. Mittlerweile gibt es eben für fast alles eine App und das kann einfach unglaublich viel Zeit sparen. Was ich sonst noch gesehen habe, insbesondere als ich mal in Guangzhou war, dass dort die ganzen Taxenunternehmen, ist aber auch ähnlich wie in Shenzhen, fast zu 100% elektrifiziert sind. Aber was ich in Guangzhou nochmal spannend fand, ist, dass die Taxiunternehmen da gar nicht mehr ihre Taxen aufladen per Ladekabel, sondern dass sie dort sogenannte Battery Swapping Stations benutzen. Das heißt, die fahren dann mit einem Auto in so eine Art Garage rein und dann kommt so ein Greifarm von unten und tauscht dann die Batterie aus gegen eine voll aufgeladene Batterie und das Ganze dauert keine 50 Sekunden und schon ist die Batterie ausgewechselt. Also ich finde das auf alle Fälle eine sehr spannende Technologie und wird auf alle Fälle schon intensiv in Guangzhou genutzt und geht einfach sehr viel schneller, als wenn man jetzt das Auto nochmal aufladen müsste. Und einen anderen Trend, den ich gesehen habe, es ist das digitale Bezahlen. Das an sich ist jetzt mittlerweile auch ein alter Hut in China, dass man mit dem Handy zahlen kann. Aber 2023 hat Tencent für sein WeChat Pay nochmal eine neue Bezahlmethode eingeführt, nämlich das Bezahlen mit der Hand. Und zwar gibt es dann so kleine Scanner, etwa schon an den Drehkreuzen zu U-Bahn-Schächten, aber auch in diversen Shops. Dann kann man dann seine Hand 2 Sekunden über diesen Scanner halten und dann wird automatisch der jeweilige Betrag vom WeChat Pay Account dann abgezogen. Und ja, fand ich einfach sehr interessant, weil es kann ja immer mal passieren, dass das Handy mal leer ist oder man das Handy vergessen hat, aber die eigene Hand, die kann man jetzt nicht vergessen und dann kann man zweifelsfall damit immer dann noch bezahlen.
Ja, und spannend, dass du auch die Swap-Stations ansprichst, weil NIO jetzt auch gerade in Europa versucht, diese zu etablieren.
Ja,
mal gucken, wie das hier funktionieren wird. Es bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend zu beobachten, aber ja, es ist auch, in China läuft es auf jeden Fall schon mal sehr gut und nicht nur von NIO, ne?
Ja, absolut.
Ja, Max, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und dass du uns so viele interessante Einblicke gewährt hast in das Thema Legal Tech.
Ja, herzlichen Dank. War mir eine Freude.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bin ich dir dankbar, wenn du diese weiterempfiehlst, den Podcast abonnierst und mir eine iTunes-Rezension hinterlässt, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei bist. Bis dann und Zaijian!